Ihr Lieben, als ich mir Gedanken gemacht habe über die Predigt, ist mir, als das Thema fest war, ist mir eines aufgefallen. Wir leben in einem Zeitalter und vielleicht spreche ich jetzt eher ein bisschen die Jüngeren noch an als die Älteren, aber ich würde mal denken, die meisten von uns sind bei Facebook oder bei Instagram oder bei irgendeiner anderen Plattform oder haben irgendwie die Möglichkeit, sich auf besondere Weise zu präsentieren. Ich bin, in der Soziologie sagt man, gehöre ich zur Generation Y, Generation Y. Alle, die quasi nach mir kommen, die noch jünger sind, die gehören zur Generation Z. Und ich gehöre schon zu den sogenannten Digital Natives, nennt man das. Ja? Und die alle Jüngeren sind Digital Natives 2.0. Und das sind so die Leute im Grunde, die schon früh auf mit Computer und Handy und so aufgewachsen sind. Ich weiß noch, ich hatte so ein 386er, 486er und so. Mega langsames Gerät. Heutzutage hat man ja einen Taschencomputer. Und es gibt ja besondere Plattformen, auf denen man sich wiederfinden kann. Ja, zum Beispiel Tinder, Grindr, Instagram und so weiter. Und es ist so, dass ich ja mit Jugendlichen zusammenarbeite, aber auch ich weiß, dass der ein oder andere von euch auch bei Facebook ist. Und da gibt es ja das Phänomen, dass man ein Profil in irgendeiner Weise anlegen darf oder muss. Ja, ich muss ein Bild von mir hochladen, ich muss Informationen hochladen. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann laden wir doch eigentlich nur das allerbeste Bild von uns hoch, oder? Also wir wollen ja nicht ein Bild hochladen, wo ich gerade so aufgestanden bin oder direkt nach so einem Marathonlauf total aussehe wie der Tod und dann mache ich ein Foto von mir und lade das hoch. Das ist doch eher nicht normal, sondern wir sind vielleicht schön und frisch geschminkt, also die Damen, ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass Männer dann frisch geschminkt ein Foto von sich machen, aber wir laden das hoch und präsentieren uns von der besten Seite. Auch die Information. Wir werden ja nicht reinschreiben, hey, ich weiß nicht, ich habe so einen merkwürdigen, komischen Leberfleck am Rücken. Das wird ja nicht in unseren Informationen sein, sondern irgendwie nur das Beste. Hey, ich habe einen Master of Arts in der evangelischen Theologie oder ich habe schon das und das erreicht und ich bin schon das und das an Strecken gelaufen. Wir wollen uns doch gut präsentieren. Und in dieser Welt leben wir. Und oft ist es immer die Frage, und es ist egal, ob du jung oder alt bist, aber wir stellen uns vielleicht mal aktiv, vielleicht manchmal wissen wir das auch nicht, immer die Frage, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Wie präsentiere ich mich? Was macht meine Person eigentlich aus? Ja, die vielleicht ein bisschen frommeren unter uns, die sagen so, wie hat mich Gott geschaffen? Wie, weil er unser Schöpfer ist, wir glauben daran, dass er jeden Einzelnen einzigartig gemacht hat, stellen wir diese Frage oft, wer bin ich? Meistens sind das Teenies, ohne dass sie diese drei Worte stellen, diese Frage stellen, wer bin ich? Sind trotzdem auf einer Reise und wir sind immer wieder auf dieser Reise. Ja? Und ich glaube, dass der Bibeltext, den wir so illustrativ vorgelesen bekommen haben, uns helfen kann, uns auf diese Reise zu befinden und eine Antwort zu finden, beziehungsweise darauf zu achten, wie wir eben auch nicht sein müssen. Es ist nicht nur eine Reise näher zu Gott, sondern auch zu mir selbst, zu wissen, okay, was hat Gott in mich hineingelegt, wer darf ich sein? In dieser Bibelgeschichte wird Jesus vom Teufel versucht. Der Teufel, der im Griechischen übersetzt wird mit Diabolos. Diabolos ist ein griechisches Wort aus einmal Dia, durch, und Ballo, kann man sich gut merken. Ballo, Ball nimmt man in die Hand und wirft man, heißt werfen. Der Durcheinanderwerfer ist eigentlich die Übersetzung für Diabolos. Ja? Und der Diabolos, der Teufel, der kommt und der will bei Jesus was durcheinanderwerfen. Das ist so seine Absicht. Und vielleicht kennt der ein oder andere das ja auch in seinem Leben. Man fühlt sich so mega durcheinander geworfen. Ja, vielleicht so die Leute, die irgendwie eine Depression vielleicht mal hatten oder haben, die wissen vielleicht, was ich damit meine. Dann haben sie das Gefühl, so bildlich, das Fundament, das wird ihnen weggerissen unter den Füßen. Und sie sind mega durcheinander geworfen. Ihr Kopf, der schwirrt überall rum in Gedanken, in vielleicht auch zerstörerischen Gedanken. Und, oder Menschen, die Überanstrengung haben, Burnout, auch die sind überfordert und gefühlt, durcheinander geworfen. Hey, und das ist die Handschrift des Teufels. Wenn du merkst, du bist total durcheinander geworfen, dann bin ich mir sicher, dass es einen gibt, der nicht möchte, dass du in den Verheißungen Gottes lebst. Dass es jemanden gibt, der sagt, nein, ich will diese Beziehung zwischen dir und deinem Gott, zwischen dir und Jesus stören. Und das ist vielleicht das Erste, das wir wissen müssen. Und Jesus wird hier vom Teufel versucht, vom Diabolos, dem Durcheinanderwerfer. Und hier ist es interessant, dass der Teufel immer irgendwie, das haben wir gerade im Text gehört, das Wort Gottes zitiert, um Jesus durcheinander zu werfen. Er benutzt das aber falsch. Und das ist vielleicht mal interessant, auch zu wissen, hey, da oft bewegen wir uns in eine bestimmte Richtung und versuchen, das Richtige zu verstehen, aber da kommt jemand und legt uns das falsch aus. Und ich glaube, es ist wichtig, und da nehme ich schon die Hookline voraus, es ist wichtig, das Wort Gottes zu kennen. Wenn du dir für heute was mitnimmst, dann bitte, dass es wichtig ist, das Wort Gottes zu lesen und zu kennen, weil Jesus antwortet immer und immer wieder auf das, was der Teufel auch sagt, mit dem Wort Gottes. Und in dem Text kommen drei Herausforderungen, die auch wir, von denen ich auch glaube, dass wir im Leben damit zu tun haben. Drei Herausforderungen zur Frage, wer bin ich, wie definiere ich mich? Und ich glaube, Jesus macht das hier unglaublich toll und einzigartig. Und ich glaube, dass Jesus das auch erleben musste oder durfte, um seinen Jüngern das weiterzugeben und letzten Endes auch diesen wundervollen Text hier aufschreiben, damit wir auch daraus lernen können. In Lukas 4, 1 bis 13, da steht der Text, erfahren wir vom Selbstverständnis Jesus, was wirklich tief in seinem Herzen ist, wer er wirklich ist, beziehungsweise wie er sich auch nicht definiert. Theologisch gesehen, für die, die es interessiert, spricht die Bibel ja von dem Adam, von dem ersten Menschen. Der erste Mensch, der in der Versuchung gescheitert ist. Ja, wir nehmen mal seine Frau mit rein, aber letzten Endes so bildlich Adam, der erste Mensch, der von Gott geschaffen ist, der unterliegt einer Versuchung und scheitert kläglich. Und es heißt auch in der Bibel, dass Jesus der zweite Adam ist, dass er gekommen ist und eben auch versucht wird, er aber siegreich hinausgeht. Das heißt, es besteht so eine Äquivalenz und Gegenüber zwischen dem ersten Adam, der eigentlich scheitert, der das Paradies verlässt, und Jesus, der siegreich steht als Sohn Gottes und den Sieg erlangt am Kreuz von Golgatha. Und es werden hier drei Herausforderungen, habe ich schon gesagt, gezeigt, in denen auch wir irgendwie Farbe bekennen dürfen und müssen. Herausforderungen, mit denen wir alle uns auseinandersetzen müssen, unabhängig vom Alter, von der Charakterformung und so weiter. Die erste Herausforderung, ich habe es mal genannt mit, ich bin, was ich tue. Das hat mit Leistung zu tun. Die erste Herausforderung ist, ich bin, was ich tue. Es heißt in Vers 3, da sagte der Teufel zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich zu diesem Stein dort, dass er Brot werden soll. Jesus, das müsst ihr wissen, hatte bis hierher noch gar nichts geleistet. Er hatte noch gar nichts gemacht. Er kam, also er hatte natürlich schon Sachen gemacht, aber er war jetzt nicht dafür bekannt, dass er Wunder gewirkt hat, dass er Menschen in irgendeiner Weise befreit hat von Dämonen oder dass Menschen geheilt wurden, körperlich, seelisch. Das haben wir noch gar nicht gehört. Auch das erste Wunder ist bis dahin noch nicht geschehen, nämlich dieses Wasser-zu-Wein-Wunder in Kana. Und Jesus kommt im Grunde gerade ganz aufgebaut von seiner Taufe. Jesus war am Jordan, ist von seinem Cousin getauft worden und ist erfüllt und erfrischt vom Heiligen Geist. Und so heißt es auch, der Heilige Geist führte ihn durch diese Wüste. Und Jesus ist dann 40 Tage in dieser Wüste und ich möchte das betonen, dass der Heilige Geist ihn nicht in Versuchung führt, sondern das ist der Teufel. Aber der Heilige Geist führt ihn durch diese Wüste und führt ihn durch diese Wüste. Und vielleicht geht es auch dem einen oder anderen so, dass er sich so fühlt, als wäre er in einer Wüste. Wir hatten ja schon erst vor kurzem eine Predigt von Regina darüber gehört, was es auch, ja, irgendwie, wenn wir uns in so einem Wüstenmoment befinden, dass Gott da ist und dass Gott seine Liebe ausgießt. Und so ist Jesus voll Heiligen Geistes, geht durch diese Wüste durch und dann wird er vom Teufel versucht und bekommt diese Frage gestellt. Und unsere Kultur stellt letzten Endes auch diese Frage, was hast du schon erreicht? Der Teufel sagt, hey, dir ist es möglich, du hast Hunger, mach aus diesem Stein Brot. Und unsere Kultur fragt letzten Endes auch, was hast du schon erreicht? Ja? Oder was willst du erreichen? Oft ist es ja bei, meine Tochter, die in der Kita ist, kommt manchmal mit so kleinen Büchlein nach Hause und das ist immer mein Freundschaftsbuch, und dann darf man dann ein Foto von sich reinkleben. Ne? Das ist vielleicht das, was die Erwachsenen bei Facebook machen die Kinder in diesem Büchlein. Und da will man ja auch reinschreiben irgendwie, was man schon gemacht hat oder was man auch werden will. Ja, Ärztin oder so oder Anwältin oder weiß ich nicht, Sängerin wie die Mama oder so oder Lehrerin. Und unsere Kultur stellt eben auch genau diese Frage, was hast du eigentlich schon in deinem Leben erreicht? Und wir werden, unser Wert wird dabei gemessen von dem, was wir schon getan haben oder tun wollen. Und ich glaube, das ist eine Fehlleitung und das ist eine Herausforderung, in der wir heutzutage leben. Es ist wichtig, Dinge zu tun. Ich will nicht dazu ermutigen, sich hinzulegen und gar nichts zu tun, ihr Lieben. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber oft definieren wir uns auch danach. Und ich weiß, wie das auch in meinem Leben ist. Und ich muss da auch immer wieder zu Gott kommen und sagen, hey, das kann nicht sein, dass ich mich danach definiere, was ich tue. Man muss irgendwie seine Nützlichkeit unter Beweis stellen. Die meisten ermessen ihren Wert an Erfolgen, Arbeit, Schule, auch in der Gemeinde. Ja, es ist ja irgendwie, wir machen schnell mal eine Hierarchie. Wow, die stehen hier auf der Bühne, ja, und andere, dann, das ist irgendwie ganz besonders und so. An dieser Stelle möchte ich auch mal einen riesen Dank aussprechen an die Leute, die unsichtbar sind, aber die einen großen Anteil in diesem Gottesdienst haben. Das sind, ich werde jetzt nicht allen gerecht und ich kann auch, also ich könnte schon Namen nennen, aber das sind Leute, die auch in der Küche irgendwie das vorbereiten, ja, damit ihr nachher schön Kaffee trinken könnt und Kekse. Und das sind einfach unglaublich tolle Menschen, die jetzt neben denen, die auf der Bühne stehen, so viel dazu beitragen. Ja. Und oft machen wir eine Hierarchie und was habe ich geleistet, was habe ich getan? Und der Teufel, der will, dass Jesus nur seine eigenen Wünschen, seinem Verlangen, seinen Sehnsüchten nachgeht. Hier quasi das Brot. Jesus fastet. Jesus hat richtig Hunger. Das weiß der Teufel. Und er sagt, geh doch dem nach, wonach dich dein Herz oder in dem Fall auch dein Magen begehrt. Ja? Geh doch dem nach. Und in dieser Versuchung stehen auch wir in dieser, ich sag mal, selbstsüchtigen Welt. Verfolge doch deine Ziele. Wie verfolgst du deine Ziele? Da gibt es bestimmt irgendwie was im Internet zu finden. Und statt dem nachzugehen, was auf Gottes Herz ist, nämlich auch zu fragen, Gottes, was ist dein Weg? Gott zu fragen, was ist dein Weg? Was ist dein Ziel? Statt Selbstversorger zu werden, ist eben die Herausforderung, sich von Gott versorgen zu lassen. Und Jesus antwortet so grandios und weiß, Gott ist mein Versorger. Ich brauche mich nicht um diese Dinge kümmern. Und das ist, glaube ich, einer der schwierigsten und größten Herausforderungen, sich darauf einzulassen, zu sagen, ich gebe Dinge ab. Jesus hätte Brot machen können. Er hätte locker essen können. Er hätte sein Fasten brechen können. Das wäre kein Problem gewesen. Aber Jesus sagt, nein. Es sieht aus wie der schwierige Weg, aber eigentlich ist es ein guter, sich voll und ganz auf Gott zu verlassen. Und das ist seine Identität. Er ist der Sohn Gottes, er ist Teil von ihm. Er weiß ganz genau, dass es die größte Verbindung ist, nicht das Brot zu seinem Mund, sondern sein Herz am Herz seines Vaters. Und das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, ihr Lieben, das dürfen und müssen wir auch lernen, wenn wir in diesen Herausforderungen stehen. Dabei zeigt uns Jesus, eins, unseren Wert bekommen wir durch Gottes unerschöpfliche, freigeschenkte Liebe für uns, durch ihn selbst, durch Jesus, weil er sich hingegeben hat für uns. Also ich bin nicht, was ich tue. Ich bin nicht ich, weil ich was leiste. Herausforderung Nummer zwei, ich bin, was ich habe. Da geht es um Besitz. Jesus bekommt alle Herrlichkeit und Macht der Erde vor Augen geführt. In Vers 5 heißt es, und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach, ich will dir alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben. Der Teufel sagt, schau dich mal um, du kannst alles besitzen und alles haben. Und ich merke auch bei mir, das ist irgendwie eine tief sitzende Angst. Was ist, wenn ich meinen Job verliere? Was ist, wenn ich auf einmal das und das verliere? Dann habe ich vielleicht gar nichts. Ich habe immer eine fröhliche Antwort darauf. Das ist jetzt erstmal nicht eine geistliche Antwort. Wir leben in einem Sozialstaat. Eigentlich ist einem super geholfen. Ja, andere Länder dieser Welt, die machen nicht ganz so viel. Und daher können wir echt super dankbar sein. Aber irgendwie, wenn wir ehrlich sind, ist das eine tief sitzende Angst, die in dieser Welt ist. Ich brauche was, ich muss was besitzen. Das fängt schon klein an. Wenn die Kinder nicht lernen zu teilen, dann ist das meins. Und ich will das für mich behalten. Hey, ich habe doch viel mehr davon, wenn ich 3 Kekse esse, als wenn ich die anderen beiden, also ich esse 1 Keks und 2 gebe ich ab, da habe ich doch mehr davon, wenn ich alle 3 habe. Und das ist eine Herausforderung, wo der Teufel auch an Jesus ran möchte und sagt, schau mal hier, das alles kann dir gehören. Unsere Kultur misst Erfolg daran, bereits schon in der Schule, wer hat das aktuellste iPhone? Ja? Wenn Schüler nach Hause kommen und vielleicht sitzen hier auch Eltern, die das mal gehört haben, Mama, Bernd aus der Klasse 10a hat schon das neue iPhone X oder das Sony oder wie auch immer, was gerade aktuell ist, ich weiß es nicht. Und dann stehst du da und denkst, okay, das ist irgendwie in unserer Gesellschaft verankert. Unsere Kinder lernen das von früh auf. Hey, das beste Star Wars Lego, das hat der und der schon, das will ich auch und das brauche ich auch. Ja? Oder die beste Puppe oder weiß ich nicht was. Und wir Erwachsenen ermessen es daran, wie viel Knete wir vielleicht in der Tasche haben. Oder wer den schönsten Körper hat. Ja, wir pumpen uns auch manchmal auf und Germany's Next Topmodel, ja, ein finde ich ganz schreckliches Format. Wie im Grunde fokussiert wird, dass es nur um irgendwie Aussehen geht, ja, um schön zu sein. Also wenn ich von Besitz spreche, dann meine ich auch da Besitz, einen scheinbaren Besitz zu bekommen. Meine Position am Arbeitsplatz, ich leiste und leiste nur, um vielleicht auf der Karriereleiter höher zu steigen. Oder ich muss auch durch Besitz mein Komfort erhöhen oder damit ich einen höheren Lebensgenuss besitzen kann. Und die Gesellschaft lebt mir das vor, dass ich mit einem bestimmten Besitz glücklich bin. Und ich möchte einfach nur dazu ermutigen, dass wir uns vielleicht nicht dreimal, dass wir uns vielleicht überlegen, ob wir nicht jetzt das trifft wahrscheinlich auch keinen zu, aber uns das zweite oder dritte Auto gönnen oder so. Oder ob wir nicht sagen, okay, vielleicht frage ich mal Gott. Es geht mir da um eine Perspektive. Ja, ich definiere mich dann nicht danach, was ich besitze, was ich habe, sondern ich definiere mich danach, was Gott in mein Herz hineinlegt. Und dazu müssen wir angeknüpft sein an Gott. Jesus lebt vor, wie wir die Hingabe des eigenen Willens an die Liebe des Vaters, nämlich der wahre Anker, anknüpfen. Dass ich in Wirklichkeit weiß, wer ich bin, nicht durch das, was ich besitze. Hey, ich möchte jeden, der bisschen mehr Geld hat in der Tasche als andere, gar nicht sagen, du musst alles abgeben. Du kannst dankbar dafür sein. Es geht um eine Herzenshaltung an dieser Stelle. Definier dich nicht nach dem, was in deinem Portemonnaie ist. Definier dich nicht nach dem, ob du zur Miete wohnst oder ein Haus hast. Hey, wenn es praktischer für dich, ein Haus zu wohnen und wenn es praktischer ist für dich, 5 Autos zu haben, wobei, da würde ich nochmal ein paar meiner Argumente rausholen, ja, dann, aber wenn du den Frieden Gottes hast und ich gönne dir das total, aber es geht nämlich nicht darum, ob man sich was gönnt oder nicht, sondern es geht darum, dass wir unseren Fokus setzen, dass wir unseren Blick auf Jesus richten und sagen, Herr, was ist das, was du möchtest? Und oft ist es so, dass es uns gar nicht auffällt, dass wir uns auf einmal darin bewegen, uns danach definieren, wer wir sind, was für eine Leistung wir bringen oder was für Dinge wir haben. Sondern es passiert automatisch, weil wir nun mal leider in dieser Kultur auch leben. Herausforderung Nummer 3. Ich bin, was andere von mir denken. Meine Beliebtheit. Ich bin, was andere von mir denken. Hey, ihr Lieben, ich weiß, das ist so einer der größten Knackpunkte bei jungen Menschen. Ja, wenn du etwas älter bist und sagst, wobei ich wage mal was. Ja, ich will dir nicht zu nahe treten, sei mir nicht böse, aber ich würde sagen, uns ist es allen wichtig, dass Leute gut von uns denken. Und das ist auch erstmal nicht schlimm. Aber wenn wir uns danach definieren, und ich glaube, wir alle haben diese Herausforderung, ich kriege es noch mehr mit bei jungen Menschen, dass man vielleicht bestimmte Dinge tut, bestimmte Dinge sagt, damit er oder sie mich auf einmal mögen. So richtig toll haben. Vielleicht sogar, gerade wenn man so in dieser Flingphase ist, sich verliebt hat, ja, das kann man so beobachten bei manchen jungen Menschen dann oder auch älteren Menschen, dann mache ich doch das, damit die Person mich noch mehr liebt. Und das ist so ein System, in dem wir uns befinden, das auch gefährlich sein kann, eine Herausforderung. Ich spreche ja nicht von Sünde, sondern ich spreche davon, dass es Herausforderungen sind. Und so heißt es auch in Vers 9, und der Teufel führte Jesus nach Jerusalem, stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, die Zinne war entweder so ein Balkon oder quasi so eine Abstufung auf der Mauer und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab. Warum macht der Teufel das? Der Teufel führt ihn zum Tempelgebäude, auf eine hohe Stelle. Und er macht ihm den Vorschlag, stell dich an den höchsten Punkt, stürze dich hinunter und die Engel werden dich auffangen. Und Jesus ist sich seiner Berufung bewusst. Er weiß, was passieren muss und er weiß, Gott hat einen Plan mit seinem Leben und diesen Weg wird er gehen. Das heißt, ich gehe auch mal davon aus, wenn Jesus runterhüpfen würde, dann würden die Engel ihn auffangen, weil es einen Plan gibt. Und der Teufel fühlt ihn aber auch nur mal darauf, weil er weiß, dass es voller Menschen. Wir sprechen vom Tempel. Ja, vergleichsweise jetzt nicht geistlich gesehen, sondern einfach vom Zulauf, vom Menschenflow, ja, ist der Tempel vergleichsweise mit der Mall hier in Mundsburg. Ja, da gehen Tausende von Menschen rein und raus. Ja, und so müssen wir uns den Tempel auch vorstellen. Da gibt's so Stellen, da können die Frauen beten. Da gibt's Menschen, die jetzt nicht gebürtige Juden sind, aber dann jüdisch geworden sind. Die dürfen auch mit in den Vorhof. Da kommen Leute hin, die wollen einfach Opfergaben darbringen. Nicht nur die Priester, die dann irgendwie einmal im Jahr am Allerheiligsten sind, sondern da ist ein richtiger Zulauf. Da ist viel los. Mehr als auf der Fuhle. Und der Teufel führt ihn dann dorthin und sagt, pass auf, stürze dich runter. Und alle Leute, das ist jetzt nicht im Text, aber alle Leute werden dich sehen. Und dann wirst du doch zum König gekrönt werden. Ist das nicht die Verheißung? Das ist doch die Verheißung, dass du gekrönt wirst. Aber Jesus geht nicht den Weg der Krönung, er geht den Weg des Kreuzes. Und ich glaube, dass in dieser Versuchung wir auch leben, dass wir einfach auch wollen, dass Menschen uns sehen. Aber ich will nicht, dass Menschen mich sehen. Ich will, dass Gott sagt, ich bin stolz auf dich. Wir wollen manchmal nicht eingestehen, wie sehr auch wir davon abhängig sind, unseren Wert zu definieren durch unsere beliebte Stellung bei anderen Menschen. Indem du dem nachgehst, was andere in dir sehen oder sehen wollen, fängst du an, sie anzubeten. Du hebst sie auf die Stelle Gottes und wisst ihr, da hat keiner was zu suchen, außer Gott allein. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wichtig jetzt. Wenn wir anfangen, dem nachzugehen, was anderen Menschen wichtig ist für mein Leben, dann hebe ich sie auf den Thron Gottes. Da gehören die gar nicht hin. Dann ist mir deren Meinung viel wichtiger als Gottes Meinung. Und dann verbringe ich viel mehr Zeit mit denen und ihrer Meinung. Und ich strebe dann bei Instagram nach Likes oder Herzen oder bei Facebook. Oh, das mögen die Leute, dann mache ich das nochmal nächste Woche. Aber das ist es nicht. Deswegen antwortet Jesus mit den für Israel identitätsstiftenden Versen in 5. Mose 6. Das ist das sogenannte Shema Israel. Shema Israel. Das ist was Gott ihnen gegeben hat als Gebet. Und die Juden, die kennen das in- und auswendig. Und sie beten das. Und ich glaube, das ist für uns auch mega wichtig, dass auch für uns das eine identitätsstiftende Verse sein dürfen. Und immer wieder taucht das auch im Neuen Testament auf. Jesus ist nicht nur an dieser Stelle zitiert das, aber so heißt es, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten, ihm allein dienen. Und das ist die Antwort Jesu an den Teufel. Und sagt er, ich bete nicht die Leute an. Ich will nicht, dass die Leute mich sehen, sondern ich das alles, was ich tue, das alles, was ich mache, ich definiere mich nach dem, dass ich Gottes Herz höre, sehe, wahrnehme und ich will ihm alle Ehre geben. Ich will ihm alle Ehre geben. Nicht der Wille des Menschen soll fokussiert werden, sondern Gottes guter Gedanke. Und ich glaube, darin liegt die größte Herausforderung, uns aufzugeben. Wir können Alleingänger sein. Wir können uns in dieser Welt bewegen und denken, wir können hier alles umschmeißen. Auch wir als Christusgemeinde Barmbek Nord, wir können hier dieses Häuslein uns anlächeln. Wir können hier versuchen, an Stellschrauben zu drehen, alles besser machen. Ihr Lieben, wenn wir Gott nicht fokussieren, wenn wir Gott nicht in unserem Herzen haben, dann sind wir eigentlich zum Versagen wir sind prädestiniert dazu zu versagen. Und deswegen möchte ich, dass wir als Gemeinde, als Christusgemeinde Barmbek Nord, und wenn du ein Freund bist, dann gehörst du mit dazu. Wir wollen Jesus fokussieren. Sein Name ist höher als alle Namen. Amen. Amen. Und das wünsche ich mir mehr und mehr für mein Leben, ihr Lieben. Ich scheitere noch so viel und ich will das auch mehr und mehr lernen und ich will, dass wir das als Gemeinde machen. Die neue Identität liegt darin, nämlich während der alte Mensch, der Adam, der Versuchung unterlag und gescheitert ist durch Christus der wiedergeborene Mensch siegreich. Es heißt im 2. Korinther 5, wir sind eine neue Kreatur, danke, wir sind eine neue Kreatur. Sieh, das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Wir sind eine neue Kreatur durch Jesus Christus. Ist es unmöglich, die Bibel nennt das auch, wiedergeboren zu sein. Und in dieser neuen Kreatur, in dem, dass wir Jesus nachgeben, sind wir siegreich. Wir sind Sieger. Hey, und das ist irgendwie das, was auch Luther auch gesagt hat. Simul justus et peccator bedeutet, wir sind Sünder, aber gerecht zugleich. Und irgendwie geht es mir so, habe ich das Gefühl, ich versage immer wieder. Aber in Jesus Christus bin ich siegreich. Und ich glaube, das ist es, was wir verstehen müssen. Ich definiere mich nicht nach dem, dass ich Fehler mache. Ich werde Fehler machen. Ich werde Fehler machen. Wahrscheinlich viele Fehler. Aber ich bin siegreich durch Jesus Christus. Und ich möchte dann nicht auf Menschen schauen und motiviert werden, hier Reich Gottes zu bauen, weil Menschen A und B und X und Y sagen, sondern ich möchte auf Gottes Herz schauen. Das ist mein Fokus und das wollen wir, das tun wir als Gemeindeleitung, das wollen wir als Gemeinde einfach nach Gottes Herz uns ausstrecken. Und das feiern wir im Abendmahl und das werden wir auch gleich tun. In all denen antwortet Jesus immer mit der Heiligen Schrift. Ich habe ja vorhin die Hookline vorweggenommen. Jesus kennt sich im Wort Gottes aus und das sollte uns bewusst machen, welchen Wert die Bibel auch in unserem Leben haben sollte. Hey, das ist wieder mal eine Predigt, dass ich euch ermutige, mehr Bibel zu lesen. Nichts Neues unter der Sonne. Könnte ich jeden Sonntag, wahrscheinlich wird sich vielleicht sowieso nichts ändern. Und ich nehme mich da mit ins Boot. Ja? Es ist manchmal herausfordernd, Bibel zu lesen. Manchmal haben wir so eine coolen vorgelesenen Bibeln, die vielleicht ein bisschen sphärisch sind und manche ansprechen. Aber Jesus kann ganz souverän so antworten, wie er antwortet, ganz souverän durch diese Versuchung gehen, weil er das Herz Gottes kennt, weil er sich seiner Identität bewusst ist und weil er Gottes Wort kennt. Und ihr Lieben, ich will daraus lernen, ich möchte Gottes Wort mehr und mehr kennenlernen, weil dann bin ich auch siegreich im Leben. Vor all diesen Dingen steht Gottes unantastbarer Ausspruch, den Jesus hört, bevor er eben in diese Versuchung gegangen ist. In Matthäus 3, 17, während seiner Taufe, hört er von Gott, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Unabhängig von dem, wie du dich fühlst, unabhängig von dem, was du leistest, was du an Besitz hast, was du denkst, wie du sein musst für andere Menschen, Jesus spricht über dich aus, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Das ist Gottes Zuspruch für dich. Egal, ob du dich gut fühlst, egal, ob du dich schlecht fühlst, ob du gerade dich in der Wüstenzeit befindest, ob du denkst oder ob es dir richtig, richtig gut geht und du einfach nur Gott loben und preisen kannst, Gottes Zuspruch ist für dich. Du bist meine geliebte Tochter und du bist mein geliebter Sohn. Und das ist unsere Identität. Amen. Das ist unsere Identität, nichts anderes.